Hosianna, wir dürfen jubeln. Der König ist gekommen. Wir haben vom Herzschlag gehört. Wenn das Herz aus dem Rhythmus gerät, wie Gott den Herzschlag uns schenkt. Wie cool ist es, das erste Mal einen Herzschlag überhaupt zu hören? Heute handelt meine Predigt auch um den Herzschlag. Ein Herzschlag, der vor 150 Jahren begann. Ich habe da mal was mitgebracht. Ein großes Fest in diesem Jahr. Ein Herzschlag, der vor 150 Jahren begann. Die Freikirche, zu der Golijf sich zählt, wird in Deutschland, im Landesverband in Deutschland, 150 Jahre alt. Direkt hier um die Ecke, im Januar 1876, wurde in Wuppertal-Vohwinkel bzw. Solingen-Gräfreit der Grundstein der Freikirche der Siebentagsadventisten gelegt. Der Blick auf unser Erbe als Freikirche in Deutschland, auf die unendlichen Segnungen und Wunder, ja, die uns in all den Jahrzehnten begleitet haben, kann in meinen Augen uns helfen, unsere Identität immer wieder neu zu bestimmen, kann uns helfen, Kraft zu geben, beständig an Jesus Christus festzuhalten und mit ihm weiterzugehen. Der Blick zurück auch mal in die Geschichte von uns, ermutigt hoffnungsvoll in die Zukunft zu blicken und auch aus der Vergangenheit zu lernen. In der Bibel, in Gottes Wort heißt es, gedenke der vorherigen Zeiten, 5. Mose 32, Vers 7. Daher begeben wir uns heute einmal zurück. Zurück in die allerersten Anfänge der Geschichte unserer Kirche, noch bevor es überhaupt unsere Kirche gab. Wir müssen dabei zurückschauen. Zurückschauen in die USA. Wir müssen in die USA gehen, in das Jahr 1839. Dort ist ein Farmer, ein baptistischer Laienprediger, William Miller. Der trifft in Boston einen Sozialreformer, nämlich den Joshua Himes, und sie werden die einflussreichsten Leiter einer überkonfessionellen neuen christlichen Bewegung dort im mittleren Westen der USA. Aufgrund von intensivem Bibelstudium dieser beiden Menschen waren sie zu der Überzeugung gekommen, vor allem der Miller, dass das Ende der Erde kurz bevorstehen würde. Bald ist Schluss. In den Jahren 1840 bis 1844, diese Miller-Bewegung, wie man diese Gruppe nannte, fasste ungefähr 100.000 Anhänger, Mitglieder und auch mehr. 100.000 Menschen, Christen, Gläubige, die in nächster Nähe an die Wiederkunft Jesus Christus glaubten. Und die warteten darauf, dass Jesus in den nächsten Tagen und Wochen kommen würde. Und was passierte? Sie wurden enttäuscht. Sie wurden enttäuscht, da Jesus Christus nicht wiedergekommen war. Der größte Fehler dieser bibeltreuen Bewegung. Der größte Fehler überhaupt, wenn Menschen anfangen, die Wiederkunft Jesu Christi zu berechnen. Wenn Menschen glauben, sie wüssten Gottes Wort so gut Bescheid, dass die alles verstehen und auslegen könnten. Gottes Wort stellt doch selber klar, niemand, alleine Gott weiß, wann er wiederkommt. Dort, wo Menschen denken, sie kennen Gottes Gedanken, sollten wir daher immer vorsichtig sein. Gott in seinem Handeln, in seiner Souveränität, in seiner Allmacht ist doch weitaus größer, als wir Menschen, als mein kleines Gehirn das fassen kann. Nach dieser Enttäuschung fällt natürlich diese Bewegung in viele kleine Gruppen und viele dieser Anhänger verlieren auch ihren Glauben. Ab 1848 dann, wenn wir so ein bisschen in der Geschichte weitergehen, formiert sich auch eine kleine Gruppe, deren auffälliges Kennzeichen die Feier des siebten Wochentages ist, nämlich des Samstages. Diese kleine Gruppe wird zu den Pionieren unserer Freikirche. Und das Interessante ist, diese kleine Gruppe aus 5, 6, 7 Leuten, sowohl Frauen als auch Männern, waren junge Leute. Junge Menschen, die angetrieben wurden von einer Idee, von einer Begeisterung vom Heiligen Geist, Jesus Christus den Menschen zu bringen, weil sie für sich erkannt hatten, es geht doch darum, Jesus den Menschen zu bringen. Und das trieb sie an. Diese Begeisterung und diese Freiheit, auch mal ganz verrückte Ideen ausprobieren zu dürfen, war die Grundlage für die Verbreitung des Evangeliums aus dieser kleinen Gruppe heraus. Sie hatten einen Kerngedanken: Tue den Menschen etwas Gutes, berichte davon und gib das Evangelium in Wort und in Tat weiter. Und ich frage mich heute, 150 Jahre oder noch weiter zurück, ich frage mich, wo sind heute die jungen Leute, die begeistert ihren Glauben leben? Würden wir diesen jungen Leuten, das ist die zweite Frage, würden wir ihnen auch vertrauen und ihnen alle Freiheiten einzuräumen, auszuprobieren, ihren Glauben, Jesus Christus, den Menschen weiterzugeben? 1883, wenn wir so ein bisschen weiter in die Geschichte gucken, wurde diese junge Gruppe, ja, letztendlich wurde darum diskutiert, ob man nicht eine Organisation, eine Kirche gründen sollte. Darüber wurde nachgedacht. Und das passierte nicht ohne Widerstand aus den eigenen Reihen. Denn ihr Blick war immer, dass die Ortsgemeinde, die Ortsgruppe vor Ort, wie wir es hier sind, Mittelpunkt des Glaubens sein sollte. Und dass man nicht abhängig sein sollte von einer großen Organisation, von einer übergeordneten Organisation, die dann letztendlich in die Ortsgruppe hinein bestimmt. Im Mai 1863 beschloss man sich dann dazu, ja, eine Organisation, eine Kirche zu gründen, die alleine das Ziel haben sollte, das Evangelium weiter zu verbreiten, das zu koordinieren und zu strukturieren. Die Ortsgemeinden als freie Gemeinden, die aber verbunden sind miteinander, damit man Jesus Christus den Menschen bringen kann. Und so kommt es dann auch. 10 Jahre später kommt ein Andrews, ein Missionar, ein erster Missionar aus dieser Organisation nach Europa. In der Schweiz beginnt er zu predigen, er trifft dort Jakob Erzenberger in seiner Arbeit und sie gründen Gemeinden. Und zur gleichen Zeit treffen sich hier in Wuppertal-Vohwinkel die getaufte Christengemeinde eines Webers namens Johann Lindermann. Zu dieser Zeit galt das Bergische Land als Geburtsstätte vieler freikirchlicher Gemeinden und Bewegungen. Das Bergische Land war geprägt von der Struktur her und auch von den Leuten, die sich dort ansiedelten, von sehr freidenkenden Menschen, Christen, die nicht unbedingt in den Landeskirchen eingegliedert waren. Später erleben wir, wie dann in Wuppertal die bekennende Gemeinde, also auch der Widerstand zur Nazizeit in dieser Region entsteht. Es ist eine Region, wo man christlich weiterdachte und sich an das Wort Gottes einfach auch immer annäherte. Man erfährt voneinander und man möchte in den Austausch geraten, diese Gruppe, dieses Webers und dieses Erzenbergers. Und so beschließen sie, Johannes Erzenberger und John Andrews, im Frühsommer 1875 nach Vohwinkel zu fahren, um miteinander die Bibel zu studieren. John Andrews fährt dann kurze Zeit später wieder zurück in die Schweiz und Jakob Erzenberger bleibt hier in Solingen und beginnt im August 1875 seine ersten Vorträge, im ehemaligen bayerischen Hof mitten in Solingen zu halten. Solingen war eine Kleinstadt mit ein paar 10.000 Einwohnern, wenn man alles drumherum rechnet. Aber er hat in seinen Vorträgen, wir sehen das heute noch in den Zeitungsarchiven, die beworben und der Saal ist voll, über 300 Menschen wollten ihn hören. Im Januar dann, nach seinen Vortragsreihen im Januar 1876, war es dann soweit. 8 Menschen, Frauen und Männer, hatten Jesus Christus für sich gefunden und wollten diese Nachfolge Jesus bezeugen, indem sie sich taufen ließen. Dort oben, wo heute das Kreuz Sonneborn ist, wurde das Eis aufgehackt im See und die Menschen, diese ersten Gläubigen aus dieser Bewegung heraus, ließen sich taufen. Und mit dieser ersten Glaubenstaufe wurde der Grundstein für unsere Freikirche in Deutschland gelegt. Weiter ging es dann 1889 ein weiterer Missionar, Ludwig Richard Conradi hieß er, wurde nach Deutschland entsendet. Von Hamburg aus begann er seine Arbeit, ganz bewusst, weil dort war der Puls der Zeit. Dort kamen viele Menschen an durch den Hafen und reisten weiter und er konnte von da aus seine Arbeit sehr gut beginnen. Und es war eine Zeit, in der die Botschaft Jesu Christi sich in ganz Europa schnell verbreitete. Das gilt nicht nur für unsere Freikirche, sondern überhaupt für die damalige Zeit. Damals ist ein großer Wachstum in allen Kirchen zu verzeichnen. Was geschah nun in den Jahren danach? Was machte diese junge Bewegung hier in Deutschland? Auch wenn es zu Beginn nur ein paar hundert und nachher ein paar tausend Mitglieder gab, gründete man im Vertrauen auf Gott 1895 ein Verlagshaus. Das Erste, was man machte. Warum? Man sagte, wie wollen wir den Menschen das Evangelium denn bringen? Wie wollen wir denn Jesus bringen? Wir brauchen Traktate. Das war damals das Ding der Zeit. Menschen die Bibel, Bücher, Traktate, kleine Lesebroschüren zu geben und zu sagen, guck mal, Christus ist für dich gestorben. 1897 gründete man das Adventwohlfahrtswerk, also den christlichen Hilfeverein in Hamburg. Ist vergleichbar mit der Diakonie oder dem Caritas und das Seniorenheim in Mettmann im Neandertal ist letztendlich in dieser Trägerschaft vom Adventwohlfahrtswerk. Heute hat dieser Dachverband verschiedene Seniorenheime, er betreut Kitas, er hat Beratungsstellen und auch die Schule auf der Kreuzwegerstraße ist mit in diesen Verein eingebunden. Man wollte nicht nur Traktat und das Wort verkündigen, sondern sagte, wir wollen das in Wort und in Tat tun. Also müssen wir doch bei den Menschen sein und ihnen dienen, handeln. Daher so schnell die Gründung dieses Vereins. 1899, Eröffnung der Missions- und Industrieschule in Friedensau. Die 1990 die staatliche Anerkennung als theologische Hochschule entfällt. Hier ist das dritte Standbein, den Menschen in Worten das Evangelium bringen, den Menschen zu dienen und nun zu sagen, und wir wollen Missionare aussenden. Wir wollen Menschen schulen, ausbilden, damit es über die Grenzen hinaus verbreitet wird. Diese frohe Botschaft, die wir doch in Gottes Wort gefunden haben. 1920 öffnet man dann das Krankenhaus Waldfriede in Berlin mit einer Krankenpflegeschule, weil man dachte, das ist gar nicht schlecht. Menschen helfen und gleichzeitig auch das Evangelium weiterzugeben. Es ist bis heute in Berlin eins der Top-Krankenhäuser, die es dort in der Stadt gibt. Und 1921 eröffnete man ein weiteres Missionsseminar hier unten in Mettmann im Neandertal, wo jetzt das Seniorenheim drin ist. Dort sagte man, wir fangen mit der Missionsschule an und später nutzte man die Räume dann nach dem Krieg als Seniorenheim. Man ist 1921 Gründungsmitglied des Paritätischen Wohlfahrtsverbandes in Nordrhein-Westfalen. Weil man sagt, wir müssen uns vernetzen, wir müssen zusammenarbeiten, wir müssen den Menschen etwas Gutes bringen. 1925 eröffnet man dann ein weiteres Missionsseminar, nämlich die Marienhöhe in Darmstadt, wo heute eine weiterführende Schule mit über 600 Schülern beheimatet ist. Einige von euch kennen es, weil ihr selber damals auf dieser Schule wart. 1949 gründete man ein Medienzentrum. Der erste christliche Rundfunkanbieter in Deutschland. Heute ist es Hope Media mit eigenem Fernsehsender, der rund um die Uhr ein Programm ausstrahlt. Nicht zum Selbstzweck, sondern zu sagen, die Menschen werden medial in dieser Zeit. Und wenn die Menschen medial sind, dann erreichen wir sie am besten, wenn wir auch medial werden. Die Zeit der Traktate ist vorbei und das erleben wir heute auch. Wir haben die Zeit der Medien. Und unsere Kirche fängt gerade wieder umzuschwenken, zu sagen, nee, Medien reichen nicht mehr aus, wir müssen ins Social Media hinein. Wir müssen uns wieder neu erfinden, weil es geht doch immer darum, Jesus Christus zu den Menschen zu bringen, dort, wo sie gerade stehen. Und so gründet man hier die Arbeit. Später wird die Kirche dann als Körperschaft des öffentlichen Rechts auch anerkannt. Bei all diesen Gründungen und bei all diesen Projekten ging es, wie gesagt, immer darum, wie kann Gottes Wort in Nächstenliebe, wie kann Jesus Christus in Wort und in Tat zu den Menschen gebracht werden. Dieser Auftrag, Jünger und Nachfolger Jesu zu sein, die mit ihrem Leben Licht und Salz sind, trieb damals die Pioniere an und darf auch heute uns noch antreiben, uns heute noch begeistern. Es ist der Grundgedanke, den wir hier auch bei Goliath haben, als kleine Gemeinschaft. Der Grundgedanke, Jesus Christus den Menschen zu bringen, ihn in den Mittelpunkt zu stellen, Salz und Licht zu sein in dieser Welt, die doch nach Frieden, nach Sehnsucht, nach Hoffnung hat. In einer Welt, die manchmal so scheint, als wenn sie aus den Fugen gerät. Und seit dieser ersten Taufe gibt es eben Christen hier in Solingen, die sich zu der Freikirche der Sieben-Tags-Adventisten zugehörig fühlen. Bevor Anfang 1980 das gemeinsame Gemeindezentrum hier auf der Kreuzweger Straße gebaut wurde, gab es drei Gemeinden hier in Solinger Einzugsgebiet. Vor 30 Jahren wurde im Gemeindezentrum eine Grundschule eröffnet, auch wieder mit dem Gedanken, auch der Stadt zu dienen. Sie hat heute ihren anerkannten Platz in der Solinger Schullandschaft und ist eigentlich auch nicht mehr aus dieser Schullandschaft wegzudenken. 2009 entstand dann aus der Solinger Gemeinde Goliath, wenn ich es ungefähr richtig weiß. Wieder waren es junge Leute, die den Wunsch hatten, Jesus Christus und ihren Glauben authentisch und alltagsrelevant zu leben und diesen auch zu bezeugen. Dieser Wunsch ist bis heute geblieben. Und wir versuchen, und ich merke es in dem Arbeitskreis, in dem ich mitsitzen darf, immer wieder auch die Gottesdienste daran auszurichten, authentisch und lebensrelevant Jesus Christus zu erleben und zu verkündigen. Als Gemeinde Goliath verstehen wir uns als freie Gemeinde, die diesem Netzwerk der Sieben-Tags-Adventisten dieser Freikirche verbunden ist. Aus dieser Zusammenarbeit resultiert dann eben, dass meine Kollegen bei Goliath hier predigen, dass ich euch leiten oder begleiten und coachen darf in verschiedenen Arbeitskreisen. Aber viel, viel wichtiger ist mir dieser Blick zurück in die Geschichte. Dieser Blick zurück in die Geschichte lässt mich nämlich ein dankbares Herz haben, lässt mich Hosianna ausrufen, weil Gott dieses Werk, was er vor 150 Jahren, wo der erste Herzschlag war, als er das begonnen hat, bis heute gesegnet hat, begleitet hat und wir bis heute uns hier treffen dürfen. Es wurde getragen von unzähligen Menschen, die mit Leidenschaft und Hingabe sich für Gott engagieren. Damals und bis heute. Ohne Leidenschaft, Hingabe und Einsatz für Gott wäre diese Pflanze, die damals gegründet war, niemals groß geworden. Und so ist es auch heute noch, wenn wir zusammenkommen. Gottes Segen war es, dass die Botschaft von Jesus Christus sich immer mehr ausbreitete. Und selbst in den schweren Jahren der Kriege oder der Weltwirtschaftskrise ging es nicht verloren, sondern es lebte weiter. Eine Pionierin dieser Zeit ganz am Anfang schrieb einmal: Wir haben nichts zu fürchten für die Zukunft. Es sei denn, wir vergessen den Weg, den uns der Herr geführt hat. Dieser Blick muss sich von der Vergangenheit aus, aber auch immer in die Zukunft richten. Wir können nicht nur in der Vergangenheit leben, sondern aus der Vergangenheit raus müssen wir nach vorne schauen. Und passend dazu lese ich im 2. Timotheus Kapitel 1, Vers 7. Denn Gott hat uns nicht gegeben den Geist der Ängstlichkeit, sondern der Kraft und der Liebe und der Besonnenheit. Wir brauchen keine Angst haben. Wir dürfen nach vorne schauen. Wir dürfen mutig nach vorne schauen, egal was kommt. Uns muss nicht bange sein. In den aktuellen Krisen unserer Zeit vielleicht. Sondern wir dürfen hoffnungsvoll. Wir dürfen mit Hoffnung nach vorne schauen. Denn Gott hat mit uns noch etwas vor. Menschen Jesus Christus nahe zu bringen. Wir dürfen jubeln und Hosianna rufen, weil wir um Jesus Christus in seinem Leben wissen und das gibt uns die Kraft, morgen zu gestalten. Dem Menschen, der Angst hat, der vielleicht hoffnungslos ist, der nichts von Jesus Christus weiß, etwas von dieser Freude ja, bringen. Wir dürfen aus seinem Geist heraus, aus der Kraft, aus der Liebe Gottes, aus der Geduld Jesu Christi heraus leben. Mut für morgen haben und Mut für morgen den Menschen bringen. Wir dürfen mit Christus an unserer Seite kraftvoll, hoffnungsvoll vorangehen, da wir, und das zeigt uns eben der Blick in die Geschichte, um Gottes Segen immer wissen, ausprobieren, machen, Gott segnen lassen und die Projekte wurden groß. Lasst uns so hinausgehen. Die Zukunft gestalten, weil wir um die Wurzeln unseres Glaubens wissen, weil wir die Erfahrung der Vergangenheit haben, weil wir wie das Volk Israel, als es durch die Wüste und all die Jahrhunderte geführt wurde von Gott, merken dürfen, Gott ist dabei. Er lässt seine Kinder nicht alleine oder im Regen stehen. Immer im Vertrauen auf Gottes Zusage, dass er unseren Schritt leiten wird, dass er uns begleiten wird, als Gemeinde, aber auch ganz persönlich. Er steht an unserer, er steht an deiner Seite. Und daher, mag kommen, was will, Christus steht bei dir. Und was kann dann gegen dich stehen? Und gerade seine Liebe, das Evangelium, was uns trägt, sein Wort, ist doch das, was die Menschen heute brauchen. Liebe. Gottes Wort in Worten und in Taten. Die drei zentralen Leitmotive dieses Textes aus dem Thessalonicher Brief sind Kraft, Liebe und Geduld im Geist Gottes, die uns auf unserem Weg begleiten dürfen. Sie ermutigen, nicht nur unseren Glauben weiterzugeben, sondern im Glauben auch zu wachsen, Hoffnung lebendig zu halten, und die Liebe Christi in unserem Leben sichtbar werden zu lassen. So sind wir, jeder von uns heute, Nachfolger Jesu, die authentisch ihren Glauben leben, mit offenem, festen Herzen, mit festem Schritt und dem Blick auf Christus gerichtet, in die Zukunft zu gehen. Und wir werden zu Mutmachern in unserer Stadt, an den Ort, wo Gott uns hinstellt. Unsere Gemeinde wird zu einem Ort für Hoffnungslose, für Traurige, für Ängstliche und Suchende, um hier Jesus Christus zu finden, der Heilung doch schenkt, der Mut wiedergibt, der Hoffnung uns stiftet und der uns auch Antworten finden lässt. Ich wünsche mir, dass dieser Ort hier, wo wir heute sind, für die da ist, dessen Herz aus dem Tritt geraten ist. Weil Jesus Christus ihnen Heilung schenkt und ihr Herz wieder in den richtigen Schritt hineinführt. Als Nachfolger Jesus haben wir einen besonderen Auftrag. Es ist die Botschaft der Bibel, nämlich Jesus Christus, dass er uns Frieden bringt, dass wir in Jesus Christus Versöhnung mit Gott erfahren, weil er unsere Schuld am Kreuz getragen hat, weil es Vergebung gibt, weil sein Wort bis heute Bestand hat, dass wir das dem Nächsten weitergeben. Das ist unser Auftrag, das ist unsere Zusammenkunft, sich selber das zu vergegenwärtigen, sich unter Jesus zu stellen und das dann auch weiterzugeben. Ich wünsche mir, dass wir auch zukünftig kraftvoll und in Liebe Gottes Botschaft einfach leben. Hier bei GoLive, als aber auch an die Orte, wo wir leben, wo Jesus Christus uns tagtäglich hinstellt. Und das fängt oft mit Kleinigkeiten schon an. Wir sind dann Nachfolger, jeder von uns. Nachfolger, die Salz und Licht in einer Welt sind. So werden wir zu Botschaftern der Liebe Christi, die Jesus Christus weiter hinaustragen, bis er dann irgendwann wiederkommt. Immer in der Gewissheit, dass Gott dich segnen wird und dass er dich bei diesem Weg begleiten wird. Ich bin dankbar, dass es auch heute noch viele Nachfolger Christi gibt, die bereit sind, mit Leidenschaft, mit Demut ihren Glauben zu bezeugen und Gemeinde zu bauen. Gottes Segen wird uns zukünftig in allem begleiten, wenn wir ihm und seinem Wort treu sind. Und daher dürfen wir heute Geburtstag feiern. Und dazu gehört auch ein Geburtstagskuchen. Und wenn wir darüber nachdenken, dann kann ich nur Gott danken. Und das möchte ich tun in einem Gebet und ich lade dich ein, aufzustehen. Lieber Gott, wir feiern Geburtstag. Du hast uns gesegnet, du hast uns begleitet über viele Jahrzehnte und Jahrhunderte hinweg. Du begleitest uns tagtäglich ganz persönlich. Und wir können Hosianna schreien, der Herr kommt, und wir können jubeln und dir die Ehre geben, weil dein Sohn diese Welt betreten hat und uns versöhnt hat mit dir. Hab du Dank, dass wir das in der Vergangenheit sehen durften. Wir wollen daher mutig nach vorne gehen, damit du groß in dieser Stadt an den Orten wirst, wo du uns hingestellt hast. Dann auch viele Menschen dich kennenlernen und Frieden in dir finden. Dass dort, wo die Herzen ja aus dem Tritt geraten sind, sie bei dir wieder den Tritt ihrer Herzen finden. Dass du die Herzen beruhigst und Frieden schenkst. Hab du Dank, dass wir daher nach vorne gehen dürfen. Dass du uns aussendest mit deiner Kraft, mit deiner Liebe, mit deiner Gnade, selbst zu erfahren und das weiterzugeben, dass wir dein Werk weiterbauen dürfen und so noch viele Menschen Frieden und Heilung in dir finden. So segne uns auf all unseren Wegen, segne uns als Go Live, die ganze Kirche und lass uns einfach von dir getragen werden. Schenk uns deine Ideen und deine Kreativität, wie heute, wie unseren Freund, unseren Nachbarn etwas von dir erzählen können. Hab Dank, dass du dabei bist. Ich bin gespannt, ja, was wir mit dir dort noch erleben dürfen. Amen.